Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, diesen 114. Impuls widme ich dem Thema: Die Kirche ist päpstlich-katholisch. Wir haben vor wenigen Tagen den Rücktritt unseres Papstes vernommen. Und erkennen gerade in diesem Schritt mit großer Bewunderung, wie die Kirche fähig ist, sich immer wieder zu erneuern und gerade im Amt des Papstes ihre große Mitte findet. Papst Benedikt hat unsere Weltkirche nun 8 Jahre lang mit großer Weisheit geführt und gibt nun, bedingt durch seine schwindenden Kräfte, dieses Amt in die Hände eines anderen. Warum ist das Papstamt für uns in der katholischen Kirche so wichtig? Der selige Liborius Wagner, ein Märtyrer im Dreißigjährigen Krieg, hat im Angesicht seiner Mörder ausgerufen: Ich lebe, leide und sterbe päpstlich-katholisch. Da müssen wir zunächst auf das Wort katholisch schauen, was das eigentlich bedeutet. Es geht auf die griechische Sprache zurück. Katholon heißt im Griechischen allumfassend, auf das Ganze bezogen. Das bedeutet, dass die katholische Kirche sich bemüht, den ganzen Glauben, den uns die Heilige Schrift geoffenbart hat und die frühe Kirche überliefert, in Treue zu bekennen. Zum Beispiel auch eben alle 7 Sakramente zu leben und das gesamte Glaubensbekenntnis eben in seiner ganzen Fülle zu verkünden. Das ist deswegen katholisch, weil bemerkenswerterweise alle anderen christlichen Konfessionen sich meist von unserer katholischen Kirche dadurch unterscheiden, dass sie das eine oder andere mehr oder weniger von dieser katholischen Fülle aufgegeben haben oder eben nicht bekennen. Ganz deutlich ist das bei unseren evangelischen Mitchristen, die ja eine ganze Reihe von Abstrichen an der Fülle des Katholischen gemacht haben, durch die Person Martin Luthers und der anderen Reformatoren damals. Eben zum Beispiel kennen sie heute nur noch 2 Sakramente, nämlich Eucharistie und Taufe, und viele andere Teile wie die Marienverehrung, Heiligenverehrung haben sie ebenfalls weitgehend aufgegeben. Und selbst bei den orthodoxen Kirchen, die uns ja weitgehend einig sind, fehlt eben das Bekenntnis an das Papsttum. Also sie glauben alles außer. Mit dieser Definition kann man eigentlich auch schon all die nicht-katholischen Gemeinschaften versehen. Es sind immer Gemeinschaften, die vieles mit uns glauben, außer einigen Abstrichen. Nun, warum ist nun diese volle Gemeinschaft mit dem Papst und der Fülle des Glaubens für uns als Katholiken so wichtig? bei der Wahl von Papst Benedikt vor 8 Jahren hat damals ja die Bild-Zeitung diese berühmte Überschrift produziert: Wir sind Papst. Vor wenigen Wochen bin ich an eine Postkarte gelangt, die dieses Motto groß in der Überschrift hatte und aus einem evangelischen Hintergrund stammte. Darunter wurde ein Zitat Martin Luthers gestellt: Was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof und Papst geweiht sei. Auf der Postkarte waren dann viele sozusagen neu getaufte Babys dargestellt. Sozusagen jeder Getaufte ist Papst, Priester, Bischof. Und ich glaube, mit dieser Postkarte ist eigentlich auch schon die Antwort gegeben, warum wir als Katholiken der Meinung sind, es ist besser, einen Papst zu haben. Denn wenn jeder Papst sein kann, allein schon durch die Taufe, dann hat auch immer jeder Recht. Und dann gibt es keine Einheit mehr. Denn dann kann eben jeder in seiner päpstlichen Unfehlbarkeit bestimmen, was er glauben möchte. Und damit hat jeder seinen eigenen Glauben und ist nicht mehr in Einheit mit der Gesamtkirche. Diese Beobachtung kann man ja auch gerade im protestantischen Bereich durchaus konkret machen, dass es ganz viele verschiedene Kleinstgruppen gibt, die alle für sich die Rechtgläubigkeit beanspruchen, obwohl sie untereinander sehr verschiedene Ansichten vertreten. Das Papstamt ist eine Befreiung. Es ist die Befreiung davon, dass ich alles mir selbst zurechtschustern muss, dass ich an etwas glauben kann, was schon da ist und was über die Jahrhunderte hinweg in Treue von einer Generation zur anderen weitergegeben wurde und immer weiter geglaubt wurde. Was letztlich auf die Einsetzung dieses Amtes in der Heiligen Schrift zurückgeht. Denn das Papstamt ist ja deutlich biblisch geprägt. Gerade im Papstamt können wir uns als Katholiken als enorm biblisch verstehen, denn Jesus hat ja wörtlich gesagt zu Petrus, Matthäus 16, 18 folgende: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Aber noch weiter auch: Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Nun ist gerade diese Stelle bei Matthäus sicher auf den Originalton Jesu zurückzuführen, denn gerade dieses Bild von Namen Petrus, den ja Jesus dem Simon gegeben hat, und der Bedeutung Fels geht eigentlich nur in der Muttersprache Jesu, dem Aramäischen, richtig auf, denn dort besteht nicht wie im Griechischen und Lateinischen noch ein Geschlechterunterschied zwischen Petrus und Fels. Im Griechischen ist Petrus nämlich männlich, logischerweise als Name, aber der Fels ist weiblich, Petra. Während im Aramäischen ist Kephas, der Name für Petrus im Aramäischen, genauso männlich wie auch das Wort für Fels, das ebenfalls eben Kephas heißt. Jesus hat Petrus zum Grundstein seiner Kirche gemacht, und das hat er doch nicht nur mit dieser historischen Persönlichkeit gemacht, sonst wäre ja sein Fundament extrem kurzlebig gewesen, sondern er hat natürlich an die gesamte Kirchengeschichte gedacht und damit bedingt dieses Petruswort automatisch auch die Fortführung dieses Amtes in den folgenden Jahrhunderten durch die Petrus-Nachfolger als Bischöfe von Rom, die ja bewusst eben am Grab des heiligen Petrus in Rom am Vatikan ihren Sitz haben, um diese Nachfolge deutlich zum Ausdruck zu bringen. Im Johannesevangelium am Schluss, im 21. Kapitel, gibt Jesus ja auch noch in einer zweiten deutlichen Stelle dem Petrus den Auftrag, seine Schafe zu weiden. Dreimal fragt er ihn, liebst du mich? Dreimal gibt er ihm den Befehl, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Lieber ein Papst in Rom als Millionen Päpste überall auf der Welt. Im Papst leitet Christus seine Kirche persönlich. Die heilige Katharina von Siena hat dem Papst den schönen Titel gegeben, Süßer Christus auf der Erde. Der Papst hat sozusagen die Aufgabe, Jesus zu repräsentieren als den, der die Kirche leitet. Und das ist immer wichtig, dass wir das verstehen. Nicht eigentlich leitet der Papst die Kirche. Christus leitet die Kirche. Genauso wie die Sakramente eben nicht von den Priestern eigentlich gespendet werden. Christus spendet die Sakramente. Die Bischöfe sind ja da genauso mit in dieser Verantwortung. Sie sind die Nachfolger der Apostel. In ihnen ist Christus Hirte seiner verschiedenen Teilkirchen in der ganzen Welt. Christus will sich durch diese hierarchische Struktur der Kirche über alle Zeiten hinweg durch Menschen um uns Menschen kümmern. Die Kirche ist eben keine Demokratie, so sagt es auch der Katechismus. Sie ist eine Hierarchie, weil in der Kirche die Macht nicht vom Volk ausgeht, sondern von Christus ausgeht. Er hat die Kirche gewollt und er leitet sie noch heute durch seine Diener. Und alle seine Diener sind auch wiederum im Gehorsam einander untergeordnet und der Papst selbst natürlich ist Christus untergeordnet. Er kann auch nicht über die Gebote Christi sich hinwegsetzen, sondern steht unter dem Evangelium, unter seinem Leitungsamt, das Christus ihm gegeben hat. Ich möchte euch wieder ein Wort des Lebens mit auf den Weg geben für die nächsten Tage und nehme es aus dem aus der ersten Lesung des dritten Fastensonntags, wo wir die Begegnung des Mose mit Gott am brennenden Dornbusch vernehmen. Und in diesem Wort aus dem Dornbusch offenbart ja Gott, wer er ist. Ich bin der, ich bin da. Und ich glaube, genau das haben wir im Papst, in den Bischöfen, in den Hirten unserer Kirche. Wir haben den Gott, der bei uns wirklich da ist und sich um uns auch durch Menschenhand kümmert. Nehmen wir also diese drei Worte, ich bin da, mit auf den Weg. So bitte ich wieder um den Segen für euch alle. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.